Einen wunderschönen Nachmittag, Hackerzeit. Das sind die Linux-Tage Graz 2025, letzter Talk. Wie gesagt, in den anderen Räumen finden auch noch viel, viel spannendere Talks statt. Ich bin da leider. Ich mache ein kleines Update zu meinen IT-Fails in Österreich. Ich habe das Ganze schon vor 2 Jahren gemacht. Das war 2022? Drei Jahre. Ja, also Kopfrechnen kann ich nicht, ihr merkt das. Seltsam. Anyways, ich habe das schon einmal gemacht, haben wir gedacht, naja, das Update so halbe Stunde, nehme ich einen kleinen Slot, nehme ich niemandem meinen Platz weg. Einen Monat später so, liebe Linux-Tage-Orga, könnte ich vielleicht doch eine Dreiviertelstunde haben? Es ist ein bisschen mehr geworden. Mittlerweile denke ich mir so, ein 2-Stunden-Slot wäre eigentlich genau gemütlich gewesen, dass wir alles covern können. Es wird ein sehr gedrängtes Programm. Ich sage euch nicht, wie viele Slides ich habe. Wir werden schauen, wie viel davon ich durchbringe und wie viel nicht. Wie gesagt, IT-Fails in Österreich oder wie ich es auch gerne nenne, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht vom Leider. Wenn das jemand anderer nächstes Jahr übernehmen möchte, gerne. Ihr könnt auch gerne quartalsweise oder wöchentlichen TikTok oder sonst was draus machen. Es gibt ganz viel Material, vor allem das, was ich nicht bringen konnte. Dieser Talk behandelt politische Themen. Es kommen fast alle politischen Parteien vor. Mein Herz schlägt links. Wer damit ein Problem hat, darf gerne gehen. Alle Stories sind wahr und öffentlich verfügbar. Ich habe keine Insider-Informationen verwendet. Schickt sie mir aber weiterhin. Ich habe Signal, ich habe Matrix. Schickt mir eure Interna. Ich freue mich sehr darüber, auch wenn ich nicht alles leider bringen kann. Ich übertreibe, ich formuliere es sehr bösartig manchmal. Ich treibe es auf die Spitze. Das heißt, alles, was ich sage, ein bisschen mit Prise Salz nehmen. Ich versuche hier ein bisschen Unterhaltung zu machen. Wenn ihr euch setzen wollt, wir haben hier noch ganz viele Plätze, kommt rück runter. Und alle Fehler, die wir hier irgendwo finden, insbesondere die Typos, sind auch von mir. Wir haben auch ein paar Triggerwarnungen. Es kommt Covid-19 vor. Ich habe eine Holocaust-Erwähnung. Es kommt AI vor. Es tut mir sehr leid, aber es ging nicht ohne. Wie gesagt, ich habe aber keinen AI-generierten Content, soweit ich weiß. Wir haben ganz viel österreichischen Chronikjournalismus, der tut wirklich weh. Wir haben, nachdem es ein High-Frame-Rate-Talk ist, ich habe mit dem VOG gesprochen, wir schaffen es noch mit 25 Frames per Second, also es geht. Wir haben eine hohe Facepalm-Rate, legt euch einen Pullover, legt euch einen Rucksack auf den Tisch, damit ihr euch nicht wehtut, wenn ihr wieder mit der Stirn gegen die Fläche hauen wollt. Und bitte, bitte, bitte macht aus diesem Talk kein Trinkspiel. Das ist nicht gesund. Ja? Ich habe ganz, ganz viele Danksagungen zu bringen. Die Johanna Saar, der Johann Haslauer, das kostet mir wieder ein Bier. Der Haslauer, die Blue Sky Ria, meine komplette Mastodon und Blue Sky Timeline, die schicken mir immer ganz viel. Eine Special-Menschen habe ich noch, der hätte eigentlich statt mir den Talk halten müssen, der Mario Zechner, ein Grazer, der Bad Logic. Er kommt heute mehrmals vor. Wenn ihr meint, dass das, was der gemacht hat, cool ist, er hat ein Projekt namens Cards for Ukraine, schmeißt dort vielleicht einen Euro oder was ihr euch leisten könnt hinein, das wäre ganz cool. Der Mario, der Bad Logic, baut unter anderem auch den Kreisky-Bot, den kann man dann immer was fragen und er antwortet mit einem Zitat von Bruno Kreisky. Ich habe den Mario gefragt, ob er ein Problem damit hat, wenn ich ihn hier lobend erwähne. Und seine Antwort war natürlich vom Kreisgebot. Sie glauben gar nicht, wie viel Lob ich vertragen kann. Ja, in diesem Sinne, wir haben 2022 über IT-Fails gesprochen. Wer war denn damals da oder hat den Talk im Recording gesehen? Ja, die das nicht gemacht haben, ich habe Back-References, es tut mir sehr leid, ihr hättet euch vorbereiten müssen. Das ist übrigens alles prüfungsrelevant, es gibt nachher noch einen Bogen. Wir erinnern uns, also die es gesehen haben, das Ganze war ein riesiges Dumpster-Fire, es war eine einzige Katastrophe. Covid hat ganz, ganz viel kaputt gemacht und ganz, ganz viele Probleme aufgezeigt. Es gab natürlich auch das große Thema. Das ist zum Glück liegt hinter uns, es ist die einzige Referenz drauf. Aber wenn ihr euch erinnert, also vor Radlberg waren so die Menschen mit, ja, wir mussten Google Services einbinden, weil wir so wenig Zeit hatten und die Testanmeldungsapplikation, ja, wir haben nur 2 Entwickler, sie müssen schon verstehen. Aber das ist jetzt alles hinter uns, nicht? Die Lockdowns sind vorbei, es herrscht wieder Normalität. Anyways, es wird ganz viel ignoriert. Das heißt, es ist eigentlich Business as usual. Wir haben Zeit, wir haben Ressourcen, wir haben Menschen, wir haben Tools wie Copilot und sonst was, die alles viel schneller, einfacher und schöner machen. Das heißt, was erzähle ich jetzt eigentlich die ganzen Stunden? Naja, es gab so Auswirkungen, so Nachläufer von diesen ganzen Covid-Geschichten. Ihr erinnert euch vielleicht 2023, da kam so um den 1. Mai herum das Thema auf mit Shrinkflation und überhaupt die Inflation und die Lebensmittelpreise und alles ist so fürchterlich. Der ÖGB hat das natürlich in Tirol am 1. Mai die Gearflation adressiert. Am 2. Mai hat natürlich dann der entsprechende Minister gleich geantwortet und gesagt, Gearflation, Kampfbegriff überhaupt nicht. 4. Mai, naja, vielleicht sollten wir doch mal drüber reden und die Inflation ist schon ein Problem und da könnte uns doch so eine Preisvergleichsdatenbank vielleicht eventuell helfen. Das wäre doch eine gute Sache. Wenn man vergleichen, wie entwickeln sich die Preise beim Billa, beim Spar, beim Lidl etc. Ne? Aber wir müssen einmal mit Expertinnen und Experten reden. Das heißt, es muss mal Accenture eingekauft werden, dann wird eine Studie gemacht, da fließt einmal eine halbe Mille oder sonst irgendwas und dann in 2 Jahren kommen wir zu irgendwas. Ne? Jo, am 15. Mai hat er dann gesagt, ich will die haben und ich habe euch da den Teil noch mal ein bisschen größer gemacht. Bis zum Herbst soll eine Transparenzdatenbank da sein. Also für Behördenbegriffe ist das schon flott, ne? Mai bis Herbst. Ich meine, Herbst kann natürlich auch November sein, ja? Oder so. Weil er hat kein Ja dazu gesagt, das ist korrekt, danke für den Einwurf. Wir haben einmal impliziert, es ist im gleichen Jahr. Naja, ich habe ja erwähnt, da gibt's den Mario und der Mario hat dann so diesen Hold My Beer Event und am selben Tag hat er am Abend seine Preisvergleichsdatenbank online gestellt. 2 Stunden Arbeit, 200 Lines JavaScript und Mario, das ist deiner, nicht ich. Er hat gemeint so, ja, das Ding braucht ungefähr so viele Ressourcen, das könnten wir auf einer Kartoffel laufen lassen. Jo. Ein Jahr später hat der Mario nämlich dann auch noch eine parlamentarische Anfrage einreichen lassen, wie es denn jetzt aussieht mit so einer Vergleichsplattform für Lebensmittel, ob die noch bis zum Ende der Legislaturperiode vielleicht kommen würde, weil im Herbst ist nichts kommen natürlich. Ne? Naja, also das war die Anfrage vom 28. Februar. Am 26. April, wir nützen als gelernte Behörde natürlich sämtliche Fristen bis zum geht nicht mehr aus, gab es dann eine Anfragebeantwortung, die natürlich nichts beantwortet hat, sondern nur politische Floskeln enthalten hat, aber eine Referenz auf eine andere parlamentarische Anfrage gehabt hat. Seit dem Blockchain-Desaster können wir mit verketteten Listen umgehen, das heißt, wir handeln uns auf der parlamentarischen Seite durch, finden diese Beantwortung, die ebenfalls einmal politisches Bla bringt. Also, wir haben also mit der Bundeswettbewerbsbehörde das richtige Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken. Wenn man Leiter liest, ja, es gibt eh schon private Angebote, da brauchen wir als Staat nichts mehr machen. Ja. Gut, gab es denn keine Erfolgsstory? Ich hau immer nur so herum und es muss doch irgendwas geben, was funktioniert hat. Ja, ich meine, im Vergleich zu Deutschland ist es jetzt leicht zu sagen, ja, funktioniert, aber haben wir was? Ja, natürlich haben wir was. Die Deutschen bekommen es erst, wir haben es schon letztes Jahr bekommen, Februar letzten Jahres, das digitale Passbild. Ja? Man beachtet, also das ist noch unser damaliger Digitalisierungsstaatssekretär plus dem dazugehörigen Innenminister. Warum da der Innenminister mit am Foto ist, kommen wir gleich dazu. Also das war natürlich innovativ und 2024 und Erfolgsmeldung, naja. Ich habe dann ein bisschen geschaut, so, okay, E-Passfoto, okay, habe ich eine WKO-Aussendung gefunden. Ich mache mal das Datum größer. Das war nicht 2024. Jetzt habe ich es eh schon so groß gemacht und du brauchst noch immer eine Brille. Anyways, also das gab es auch schon länger. Okay, gut, aber zumindest sie haben es gut verkauft. Es ist noch die Frage, was ist das alles und kann das? Ganz wichtig, also es wurde 20 Mal Datenschutz erwähnt und wir strippen sogar die Metadaten aus den Bildern raus. Also etwas, was die ÖVP nicht geschafft hat, wie sie die Regierungserklärung gemacht hat. Da standen die Autoren und die Werkzeuge und alles drin an ihren Metadaten. Anyways. Und alle Kommunikation, starke Verschlüsselung, also TLS, State of the Art, und Server ausschließlich in Österreich. Ne? Könnte jetzt immer noch das Microsoft-Rechenzentrum in Österreich sein, aber Details. Wer macht denn das eigentlich aller? Naja, und die WKO hat gesagt, ja, also das wird vom österreichischen Unternehmen Asgard Technology in der Kooperation mit der Bundesinnung der Berufsfotografen, ja, die können auch immer nicht gendern, die Fotografen, entwickelt. Wer sind jetzt die Asgard Technologies? Also nicht die Asgards, sondern da musste ich dann ein bisschen graben, und ich habe dann auf der Innenministeriumsseite eine Projektinfo gefunden, von der KIRAS. Die KIRAS ist ein seltsames Konstrukt, wird finanziert vom Bundesministerium für Finanzen, Sektion 6 Bergbau, Stabsstelle für Sicherheitsforschung und Technologietransfer. Also was ist mit Bergbau? Und die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft schiebt da auch Geld hinein. Und die haben ein Projekt gemacht mit dieser Asgard Technology GmbH, wo es darum ging, Bilderkennung zu machen und Systeme auf Bilderkennung und Gesichtserkennung zu trainieren. Das ist die erste Firma, die mir einfällt, wenn ich sage, da möchte ich, dass alle unsere Passfotos drüber laufen. Also, sofort. Eben der Herr Dietmar Schreiner, Geschäftsführer, und macht da mit KIRAS und dem Innenministerium, deswegen ist auch das Innenministerium involviert, interessante, spannende Bilderkennungsgeschichten. Jetzt überlegen wir uns nochmal, die Daten liegen auf einem Server, der Asgard Technology gehört, die Bildtraining macht. Also falls jemand gerade so diesen lockeren Finger hat, das Ding läuft unter e-bild.at, es gäbe e-bild.at, wäre noch frei, falls jemand ein Kunstprojekt machen möchte. Gut, Cybersecurity, also wir haben jetzt schon, das ist ja alles Cybersecurity, also Zaubersicherheit. Auch natürlich, es ist leider sehr niederösterreichlastig. Ich hätte den Talk wirklich in St. Pölten machen müssen, das wäre lustiger gewesen. Die Frau Johanna Mikl-Leitner hat gesagt, wir werden im nächsten Jahr, das war 2023, also für 2024, 15% unseres IT-Budgets für Cybersicherheit reservieren. Du findest in allen Daten nirgendwo ein IT-Budget. Du findest irgendwo IT-Posten, aber du findest kein IT-Budget. Also ich kann euch keine Zahl dazu nennen. Aber es sind 10%, also das muss viel sein. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht ins Haus der Digitalisierung investiert wurde. Das ist noch so ein, ich möchte das gern mal besuchen. Aber es dürfte auch funktioniert haben, weil in den Gemeinden in Niederösterreich wurde dann das Thema Cybersecurity immer wichtiger. So ist zum Beispiel Tulln an der Donau draufgekommen. Ja, wir bräuchten noch einen Systemtechniker, weißt du, so die klassischen Wunderwutzis von Drucker, Telefonanlage, IT-Sicherheit, Firewall, alles. Ne? Und sollte im April anfangen, also April 25. Ja, das Timing war ein bisschen blöd. Im Februar 25 ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Angriff gekommen. So konnten also keine Meldebestätigungen ausgestellt werden. Die wirkliche Tragödie war, es konnten keine Hundeanmeldungen durchgeführt werden. Ich zitiere hier wirklich die Chronik-Berichterstattung in den Medien. Ja, also das sind Menschen, die schreiben das so. Ja? Sehr schön fand ich dann auch, ja, wir haben ein Backup, aber wir müssen noch überprüfen, ob das überhaupt funktioniert hat. Also klassisches Schrödingers Backup. Ne? Naja, 10 Tage später. Hier. Warte ein bisschen. Ich hab da einen dramatischen Bogen. Lass mich den doch spannen. 10 Tage später waren wir, die Stadtgemeinde Tulln ist wieder voll einsehbar. Okay, die Verleihsoftware der Stadtbücherei funktioniert nicht. Man muss sagen, sie waren nicht so schlecht unterwegs. Es wurden die Daten fast vollständig hergestellt. Einen Tag haben sie verloren. Fair. Finde ich okay. Natürlich wurde auch der Bürgermeister interviewt, also Peter Eisenschenk. Schaden waren rund 50.000 Euro. Sie haben, warum auch immer, ein externes Unternehmen gebraucht, um ihre Backups wieder einzuspielen. Finde ich auch interessantes Konzept. Das wird uns auch noch, merkt euch das mal, das kommt öfter vor. Das, was aber auch, das ist auch wieder so Chronikberichterstattung am Limit, kommt auch immer wieder vor. Es gab aber prinzipiell, das Ganze war Glück im Unglück, weil seinen Daten und seinem persönlichen Laptop ist nichts passiert. Prioritäten, Prioritäten. Das Ganze waren natürlich fürchterliche böse Burschen, weil sie haben nämlich im Vorfeld den Firewall-Anbieter ausgespäht. Und die publizieren ja so CVEs und Lücken und so, die die Kunden ja patchen sollten mit Updates. So haben sie halt entdeckt, dass auch wir diese Firewall nutzen und nicht gepatcht haben. Das sagt er nicht dazu. Die niederösterreichischen Nachrichten meinten dann so, also eher Zufall. Das ist, dieselbe Autorin hat auch einen Artikel verfasst, Saisonstart für Tullner Imbiss Hans Wurst. Mir tun diese Menschen leid, die müssen über wirklich diese komplette Bandbreite Berichte schreiben, ja, und sind mit so IT-Themen halt komplett überfordert und kriegen überhaupt keine Hilfe. Also mir geht es jetzt nicht um auf die Dame zu hauen, die das geschrieben hat, aber diese Menschen brauchen Unterstützung, ja. Also wenn ihr in einem Hackerspace seid, ruft vielleicht einmal beim ORF an oder bei den lokalen Nachrichten, ob ihr vielleicht so einen Workshop oder so mit ihnen machen könnt. Wäre total super. Dann habe ich weniger Material in 2 Jahren. Und mein Bezirk hat dann getitelt, jede 10. heimische Firma ist von Spionage betroffen. Also Nmaps kennen, ne? Na gut, das war, Tulln war das, ne? Ich verliere den Überblick. Maria Enzersdorf. Eine Serie von mysteriösen Hackerangriffen. Ja? Und auch hier wieder, zurzeit arbeiten Fachfirmen an der Lösung des Problems. Ich frage mich immer, was die eigene IT da macht bei den ganzen Behörden. Gemeldet wurde, die Server seien verschlüsselt. Der Hackerangriff sollte in der Nacht auf Mittwoch gekommen sein. Entdeckt wurde er am Donnerstag in der Früh. Monitoring anyone? Paging? Korneuburg, alle Daten sind weg. Wie eine Gemeinde, das ist auch so diese Schlagzeilen aus den Nachrichten halt. Und dann der schöne Satz, die Hacker kappten die gesamten EDV, die gesamte EDV. Wenn du sich jemand kappt, dann denk mir so, da rennt einer mit der Axt und so. Kappdaten, ja. Und gibt es ja die LAN-Kabel, ne, mit Cut hier. Das Ganze war eben Monitoring per E-Mail, das heißt, der Christopher Kremlitschka, der IT-Chef der Stadtgemeinde Korneuburg, hat eine E-Mail bekommen mit, dein OneDrive wird gerade verschlüsselt. Danke. Er ist dann halt, also hat sich ins Auto gesetzt, ist hingefahren, hat einmal alles runtergefahren, prinzipiell gute Aktion. Dafür kriegt er von mir den XKCD 705 Devotion of Duty Orden am Band. Falls ihr den nicht kennt, und ich bin vertraglich verpflichtet, mindestens einen XKCD im Talk drinnen zu haben. Da hat sich dann der Herr Kremlitschka auch sehr bemüht, 4 Tage später. Seine erste Meldung in den Nachrichten war, wir konnten keinen Computer oder Drucker bedienen. Das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Angriff zu tun, hätte ich gesagt, aber 4 Tage, bis die Systeme wieder einsatzbereit waren, finde ich, ist okay. 90 PCs, also auch überschaubar. Lohnauszahlungen mittels Erlagschein, also für die jungen Menschen, das ist so Papier, das bringt man auf die Bank. Und dann hauen Menschen einen Stempel drauf. 5 Werktage an Daten fehlen, 10 Tage E-Mails sind weg, ich sehe das nicht als Verlust, und die Daten für den Jahresabschluss fehlten. Lektionen aus Korneuburg. Sie hatten Notlaptops bereit, mit denen sie halt arbeiten konnten, während das andere Zeug umgebaut wurde. 100.000 Euro Schaden, hoher Personalaufwand. Aber unser IT-Health-Check im Dezember 23 hat uns eine sehr gute Bewertung gegeben. Backup-Stand war 27. Jänner, der Angriff war am 5. Februar. Jo. Er hatte prinzipiell Empfehlungen, er hat gemeint, Datenbackup, ein Firewall-System, ja, die haben das genau so geschrieben, Software aktualisieren etc. Ich möchte wirklich dem Herrn Kremlitschka großes Kudos aussprechen. Das war, was er gemacht hat, war okay. Er hat es auch gut kommuniziert. Und die Sotiria Peischl von der Kommunal.at hat da überraschenderweise einen sehr stabilen und guten Bericht abgeliefert. Nur um auch einmal ein Lob ausgesprochen zu haben und nicht immer nur draufzuhauen. Apropos draufhauen. Mödling hat Phishing-Mails ausgeschickt, und zwar so viele, dass sie da eine Meldung auf die Homepage stellen mussten. Die Phishing-Computer wurden von einem Computer aus dem Gemeindeamt versendet. Sie haben den Computer dann identifiziert und vom Netz genommen, finde ich auch schön. Aber es bestand niemals ein Grund zu glauben, dass wir gehackt wurden. Nie. Uni Graz. Wer kann sich noch erinnern? noch lacht ihr, ja. Sonntag, 5. Februar, Pressemeldung, am Freitag, dem 3. Februar, haben wir einen Einbruch gehabt. Okay. Mehrere Tage später gab es einen Speedrun. Also am Dienstag kam dann die Meldung, ja, also wir haben den Angriff am letzten Freitag schon früh erkannt und natürlich Maßnahmen ergriffen. Unser IDS hat bereits nach mehreren Stunden die Ports dicht gemacht. Nach mehreren Stunden, ja. Also genau das, was man von einem IDS erwarten würde, not. Da gibt es gar nicht, also lest das auf der Seite, ich habe da unten immer die Links drinnen, die Slides sind nachher online, lest das nach, es ist wirklich großartiges Kino, was da passiert ist. Genau, es gab da auch ein paar Medienperlen, also wir haben dann nachher Multifaktor-Authentifizierung eingeführt, kommt auch immer wieder, ne? Außerdem wurde die Pforte, über die die Eindringlinge ins System kamen, erkannt. Fand ich auch wunderschöne Formulierungen. Wir sollten viel mehr Pforte verwenden. Es könnte auch der Port gewesen sein und es kam ein Kommunikationsproblem. Ich weiß es nicht. Und natürlich auch wieder ohne einen externen Dienstleister ging also auch hier überhaupt nichts. Das war in dem Fall natürlich die Kapsch Businesscom, weil für unser Steuergeld ist uns nichts zu teuer. Learnings, VPN und Multifaktor sind gut, ein schnell reagierendes Intrusion Detection System wäre auch gut, sichere Netzwerksegmentierung, die haben sie nämlich dann auch im Nachhinein eingeführt, so VLANs for the win, und ein Backup- und Restore-System, das auch funktioniert, wenn die Accounts dafür nicht im AD liegen, sind super, weil wenn das AD encrypted ist, ist nichts mehr mit Anwälten. Anyways, dann habe ich noch für euch einen Gruß aus der Grazer Sportredaktion. Auch der Eishockeyverein Graz 99ers wurde gehackt und der Angriff war für die Grazer wie ein harter Check gegen die Bande. Ja. Highlight dieses Jahr war natürlich Kärnten. Ne? Landesregierung Kärnten ist auch der Kryptotrojaner durchgerauscht und hat verschlüsselt. 3000 Landescomputer waren betroffen, 2 Millionen Euro Schaden, 250 Gigabyte an Daten verloren. Das wirklich Wichtige war aber, dass auch ein alter Reisepass vom Landeshauptmann dabei war. Ja? Siehe Bürgermeister vorher. Ja? Und das, was wirklich traurig ist, 3 Monate nach dem Angriff waren noch immer nicht alle Systeme online. 3 Monate. Auch hier die Lektionen aus dem Angriff waren, man will 2-Faktor-Authentifizierung haben, Phishing-Mail. Und weil das über eine Phishing-Mail hereinkam, gibt es jetzt keinen Zugriff mehr auf soziale Medien, auf den Computern der Landesregierung. Logik, die ich nicht verstehe, aber ist okay. Und sie haben auch ein einheitliches Betriebssystem für Diensttelefone eingefügt. Also ich vermute mal stark, dass da irgendjemand auch mal durchgesetzt hat, endlich bekomme ich mein iPhone. Ne? Mein Bauchgefühl. Im Zuge dessen gab es eine sensationelle Pressekonferenz, da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Achtung, lieber Tontechniker.
Die Sicherheitsmaßnahmen. Welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir bereits in der IT vorliegen? Und dazu darf ich Ihnen gerne unser Zertifikat nach ISO 27001 und ISO 9001 präsentieren. Das ist ein Zertifikat für IT und IT-Sicherheitsmanagement. Wir sind danach zertifiziert und wurden erst heuer im ersten Quartal erfolgreich rezertifiziert. Das wiederkehrend alle 2 Jahre in einem Zertifizierungsaudit und dazwischen mit Überwachungsaudit stattfindet.
Da hat er jetzt gewartet, dass das vorab fotografiert wird, ja, weil... Ein armer Mensch. Also ich habe im ersten Moment, wie ich das gesehen habe, habe ich nur gelacht und gedacht, was raucht der Mensch? Aber was man dazu wissen muss, der Angriff war am 24. Mai. Dieser Mensch hat seinen Job am 1. Juni angetreten. Und ist, soweit ich weiß, Jurist, nicht ITler. Also wenn ich daraus für euch IT-Menschen was rausziehen kann. Gönnt euch vielleicht mal Krisenkommunikationsschulungen. Das muss man lernen, in dieser Situation vernünftig kommunizieren zu können. Gönnt euch einen gut sitzenden Anzug, ein gut sitzendes Kleid oder sonst irgendwas für diese. Nein, es macht einen Unterschied. Der steht hier neben Conny Kranich und neben einem Landeshauptmann, beide in perfekt geschnittenen Anzügen. Und wenn du dann daneben stehst und der Anzug schlabbert, du kommst nicht professionell rüber. Ja? Der Mensch tut mir mittlerweile unglaublich leid. Er hat nach 10 Monaten den Job aufgegeben. Komplett verbrannt. Ja. Also der ist da raus und war fertig. Also er tut mir wirklich leid. Und falls du zuschaust, ich hoffe, du hast einen netten Job gefunden. Vielleicht irgendwas mit Holz oder Blumen. Und nein, was glaubst du, was passiert? Da ist der Landeshauptmann, steht die ganze Zeit hinter dir. Wann funktioniert jetzt endlich wieder alles? Ne? Und du kennst nicht einmal die Leute, die jetzt für dich arbeiten. Ne? Was auch daraus gelernt ist, eine Slide, die dürft ihr euch gerne kopieren. Also ich habe dann auch mit Menschen geredet, so eine 27001-Zertifizierung ist schon gut, wenn man es nicht nur als Zertifizierung macht, sondern auch lebt und dann umsetzt und die Prozesse nicht nur am Papier stehen hat, sondern auch lebt und ausprobiert und testet und verfeinert. Ja? Seid nicht wie Kärnten. Auf ganz vielen Ebenen, aber das ist jetzt das. Anyways, ich habe mich wirklich bemüht, diesmal auch positive Dinge drinnen zu haben. Es gibt aus der Steiermark von der industriellen Vereinigung. Also ich habe mir nicht gedacht, dass ich einmal in einem Talk von mir die industriellen Vereinigung in einem positiven Kontext zitiere. Ja? Die Industriellen Vereinigung hat ein Dokument veröffentlicht, Erkenntnisse und Ableitungen aus Cyberattacken auf steirische Industriebetriebe. Und das Zeug ist überraschend gut. Ich habe euch extra den QR-Code auch dazu gemacht, aus Gründen. Das, was sie da schreiben, ist sinnvoll. Ich war komplett von den Socken. Ja? Sie schreiben so Dinge wie, ein aktives Monitoring 24/7 wäre gut, aber wir verstehen, dass das gerade kleine Gemeinden nicht haben. Siehe die Slides vorher. Ne? Sie sagen auch, ein vollständiges und funktionierendes Backup- und Resource-System macht einen Wiederanlauf der IT viel, viel einfacher. Wenn das nicht da ist, wird es super schwierig. No shit, Sherlock. Aber ja, anscheinend muss man es wirklich einmal gelernt haben und durch Schmerzen gelernt haben. Es gibt ein paar Highlights. Seit dem Angriff überlegen wir uns auch, ob wir die Active Directory Admin-Rechte wirklich so großzügig verteilen. Security ist kein isoliertes Thema der IT-Abteilung. Ah, surprise, surprise. Nein, doch. Oh. Und jeder ist Security. Also das ist wieder die IV. Ja? Also Gendering. Es gab auch ein paar Überraschungen. Betroffene Unternehmen berichten, dass die extreme Arbeitslast über mehrere Wochen oft schleichende mentale Effekte auf die IT-Belegschaft hat. Echt? Echt jetzt? Und sie sagen weiter, nach Abschluss der Initialtriage ist auf entsprechende Pausen- und Rasttage zu achten. Also, das ist die IV, ja, die normalerweise nicht das Mitarbeiterwohl im Sinne hat. Ja, das muss man immer genau. Aber ich meine, sie weichen das dann ein bisschen auf, besonders auf Führungsniveau. Ja. Also, wir wollen schon die Kirchen im Dorf lassen. Gut. Das muss jetzt aber auch wieder zeitlang reichen mit positiven Dingen. Diese Angriffsserie, also diese mysteriöse Hacker-Angriffsserie, um die niederösterreichischen Nachrichten zu zitieren, hat natürlich dann auch auf Bundesebene zu Reaktionen geführt. Es gab dann eine Pressekonferenz des Innenministeriums zusammen mit dem Gemeindebund. Die Berichterstattung sah dann so aus. Der lautlose Angriff auf die Gemeinden. Und gehackte Gemeindeämter rüsten auf. Ja, Sandsäcke, Schützengräben. Angekündigt wurde dann eine gemeinsam Sicheraktion zwischen Bundesministerium für Inneres und der Gemeindebund. Mit dem Gemeindebund verbindet mich auch mittlerweile eine Hassliebe. auf die komme ich vielleicht zu sprechen, wenn wir Zeit haben am Ende. Ich glaube es zwar nicht, aber ich bemühe mich. Sie haben auch noch nicht gelernt, dass man keine Tafeln ins Internet hält. Ja, aber das Innenministerium, ich meine, wir wissen alle, Polizei, Cobra und wie sie alle heißen, der kompetente Partner, um mit Cyberthreats umzugehen. So zum Beispiel im Oktober 2024, am Donnerstagnachmittag ging eine E-Mail ein mit einer Bombendrohung. Bombenexplosion für 18.30 Uhr angekündigt. Ja, wir haben es erst um 21 Uhr in der Inbox gesehen. Genau die Menschen, die ich haben will. Ne? Also mit denen rede ich über Security. Es war natürlich ein individueller menschlicher Fehler und für Personen hat zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Alles ist gut. Frage ans Publikum. Was ist die... Ja, danke. Ich weiß, ich habe nur noch 15 Minuten. Was ist die meistgenutzte Datenbank in Unternehmen? Richtig, ihr habt letztes Jahr aufgepasst. Es geht um Excel. Die Hypo Vorarlberg hat wegen eines Excel-Fehlers jahrelang zu wenig Steuern gezahlt. Ja, wir haben eine Excel-Tabelle für Steuererstattungen zweckentfremdet für die Steuererklärung hinzugezogen und sie hat auch noch Rechenfehler beinhaltet. Aber Sie müssen schon verstehen, bis 2019 verwendet, weil sie sich in der Praxis bewährt hat. Ja? In der Praxis bewährt ist die kleine Schwester von We've Always Done It This Way. Und die Frau Hopper hat schon damals gesagt, das ist einer der fürchterlichsten Sätze, die man sagen kann. Wie viel ist verloren gegangen? 2,5 Millionen, anscheinend auch einiges durch falsch abgerechnete Geschäftsessen. Aber es gab nie einen Vorsatz. Also, Sigma-Pleite hat dann auch die Liquiditätsplanung auf einem digitalen Bierdeckel gemacht, also quasi im rudimentären Excel-Format, wie es der Insolvenzverwalter bezeichnet hat, fand ich auch sehr schön. Ich habe ihn sehr gefeiert dafür. Und dann gab es natürlich noch diesen einen Excel-Inzident mit der SPÖ. Für die, die es nicht kannten, am 3. Juni wurde der Herr Doskozil als neuer SPÖ-Chef angekündigt und der Andi Babler war der zerknirschte Verlierer. Dann ist dem Herrn Thür, seines Zeichens Excel-Mensch im ORF, aufgefallen, dass sie irgendwie nicht rechnen können. Da fehlt eine Stimme. Ja, also am Sonntag ist dann nichts mehr gegangen, die scheiß Stimme wurde nicht gefunden. Wir suchen am Montag weiter. Ich zitiere da auch wieder aus den Medien. Ja. Am Montag haben wir dann auf einmal wieder alle Zettel gehabt, also die verlorene Stimme ist auch gefunden worden. Eigentlich sollte alles gut sein. Ja, doch nicht ganz. Was ist passiert? Es gab mehrere Wahlurnen oder Boxen. Jede Box wurde ausgezählt, Box für Box, eine nach der anderen. Die Zeilergebnisse wurden einer Person mitgeteilt. Diese Person hat die Zeilergebnisse in eine Excel-Tabelle eingetragen. Allerdings jeweils verkehrt. Doskozil-Stimmen wurde für Babler eingetragen und umgekehrt. Ich zitiere hier wieder meinen lieben Freund Stöps: Wenn ein Prozess Excel enthält, ist der Prozess kaputt. Ganz schnell eine schöne Geschichte über die Stadtgemeinde Baden. Die Verwaltung Baden hat einen Recyclinghof und sie wollen, dass der nur von Einheimischen und das nur 52 Mal im Jahr besucht wird. Kann man Stricherliste führen, kannst Excel verwenden oder du machst, weil du modern bist, eine App mit einer Baden-Card, die dich berechtigt, 52 Mal im Jahr in den Altstoffzentrum zu fahren. 2020 sind sie dann draufgekommen, wir haben ja gar nicht erfasst, wem die Karte gehört, wir können die nicht zuordnen, deswegen müssen jetzt alle persönlich die Karte verlängern. Die Neos haben dann gemeint, können wir das nicht online machen, ich mag eigentlich nicht im Amt anstehen und so weiter. Valider Einwurf. Bereits 2022, zwei Jahre später, da habe ich die Slides zwei Jahre später vergessen, es ist fürchterlich mit mir, gab es dann die Applikation auch. Die sah dann so aus und das da oben ist die Url, um das Formular zu submitten. Für die jüngeren Menschen unter euch, CGI steht für Common Gateway Interface. Damit haben wir in den 90ern mit Perl Webanwendungen geschrieben, ja, am Backend. Ja. jemand hat sich das dann aus Österreich genauer angesehen, hat gemeint, das schaut nicht gut aus und hat es den Whistleblowern bei Heise gemeldet und Heise hat sich das Ganze dann angesehen, hat ein bisschen was gefunden. Eine CGI-Testseite auf der Basis-URL, aktiviertes Directory-Listing. Über das aktivierte Directory-Listing haben sie Transaktionslog des Zahlungsdienstleisters gefunden. Sie haben eine Meldeamt-DBF mit 8,4 MB gefunden und eine KDBF mit 14.420 Einträgen. Immerhin kein Excel. Ja, kein Excel. Für, auch hier wieder, für die jüngeren Menschen, DBF ist das Format von DBase 2. DBase 2 hat seine Wurzeln 1978 in Vulkan für PT-DOS, wurde 1980 auf CPM portiert, das war der Vorgänger des IBM-PCs, wie ihr ihn jetzt heute kennt. 1982 gab es dann den, DOS für, den Port für Microsoft DOS und IBM-PC und DBase 2 war 1984 mit 70% des Datenbankmarktes mit über 150.000 Kopien, nur um das einzuordnen, was für eine Technologie in Einsatz kommt. In der Meldeamt-DBF gab es eben im Prinzip die kompletten Meldedaten von, da habe ich ja noch immer ein Typo drinnen, das sollten mehr Zeilen sein, es waren alle 26.000 gemeldeten Haushalte drinnen. In der CARTS alle Einträge inklusive der ID, der RFID-Chips und alles, was dazugehört. Welches Learning haben wir hier? Ja, ist wurscht. Wir haben dann digital um jeden Preis. Das Wort digital wird gerne für irgendetwas verwendet, habe ich jetzt gelernt. Wir hatten einen 8-Punkte-Plan der Bundesregierung Kurz mit Bildungsminister Fassmann. Digitalisierungsreform an den Schulen, 140,9 Millionen Euro, davon 119 Millionen Euro für Laptops und Tablets. Es gab einen Rechnungshofbericht. Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wurden nicht gemessen und evaluiert. Das heißt, wir können nicht sagen, ob das irgendwas gebracht hat. Es gab kein begleitendes pädagogisches Konzept, wie das Zeug im Unterricht eingesetzt werden sollte. In Kärnten wurden 15% der Geräte nachweislich nicht einmal aktiviert. Und ich muss wieder auf Niederösterreich hinprügeln. Aus Niederösterreich, da haben sie nicht einmal gezählt, wie viele. Haben wir Oberösterreicher da? Es tut mir sehr leid. EPA Oberösterreich, Einreichungsplattform für Verfahren nach dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetz. Sprich, alles, Unverträglichkeitsprüfungen und so weiter und so fort, sollten über diese Plattform abgewickelt werden. Ursprüngliche Planung, naja, so 3,5 bis 14 Millionen Euro über ein paar Jahre. Ja, es verlängert sich jetzt werden es 33 Millionen und vielleicht werden wir bis 2028 fertig. Seit Dezember die große Erfolgsmeldung, wir haben schon 15 mobile Abfallanlageverfahren abgewickelt seit letzten Dezember, das ist das große Rolle, und die üblichen Verdächtigen im System. Aber nicht nur hier ist uns für das Steuergeld nichts zu teuer. Für die Webseite der österreichischen KI-Strategie wurden knapp weniger als 100.000 Euro ausgegeben, damit wir sie in der Direktvergabe und nicht übers Vergabeverfahren machen konnten. Reicht auch noch nicht. AMS hat einen schönen KI-Bot gemacht. Wir kommen zu diesem Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. 464.000 Euro, 160 über Budget. Der Mario hat sich das auch wieder angesehen. Intern war es ein Produkt von goodguys.ai. Der jQuery-Code war 1:1 der von basel.com. Server-Endpoints waren dieselben. Front- und Backend-Code zum Teil von ChatGPT geschrieben. Gehostet vom Bundesrechenzentrum für kalkulierte 211.000 Euro zum Zeitpunkt der Anfrage. Probleme gab es, massiver Gender Bias, volle GPT-Funktionalität, also Schreiben mit Code hat funktioniert, war ganz wunderbar. Cross-Site-Scripting-Lücken. Jo, das hält aber jetzt unsere Freunde in Kärnten nicht davon ab, die Fehler zu wiederholen. Auch Kärnten setzt auf künstliche Intelligenz. Die Idee dahinter war, wir verlieren 40% unseres Personals. Wir halten mit AI dagegen. Sie, natürlich auch 85.000 Euro Kosten, jeder weitere Server ungefähr 50.000. Ich erinnere, 2 Millionen Euro Schaden damals bei dem Hack. Ich weiß nicht, ob man das Geld nicht sinnvoller einsetzen kann. Vor allem, wir haben KI gegen Personalmangel und jetzt brauchen wir erst einmal Personal, nämlich das teure IT-Personal, ne? Weil wir machen das ja alle nicht gratis. Sie haben natürlich erkannt, das Problem mit den Halluzinationen der AIs, das heißt, Das KI soll nur fachspezifische Antworten geben können. Ja. Der Mario hat dann auch gesagt, hold my beer, hat sich das auch wieder angesehen, hat sich angeschaut, wer steht dahinter. Okay, das ist die Internet GmbH, die hat einen Bubble Explorer gemacht, das ist im Prinzip nichts anderes als ein umgebrandeter Librajet. Das San Francisco Office, dieses Silicon Valley Startups, war dieser Post Office Shop. Der Mario wurde dann, und das ist das einzig Coole, der Mario wurde dann eingeladen von der Landesregierung, ihnen Feedback zu geben, ob das, was sie planen, überhaupt sinnvoll ist. Er hat aber dafür nicht einmal das Zugticket bezahlt bekommen. Ja. Wie gesagt, falls ihr cool findet, was der Mario macht, Cards for Ukraine, schmeißt Geld ein, er freut sich. Apropos, es ist uns nichts zu teuer. Wir haben den Digitalisierungsplan 2022 gehabt. 2 Jahre lang jeweils 80 Millionen, also 160 Millionen in Summe ausgegeben. Wofür haben wir es ausgegeben? Ja, also mindestens 50% für die interne IT-Konsolidierung im Bund. Und wenn was überbleibt, dann können wir auch noch was für Bürgerinnen und Bürger machen. Ne? Ergebnisse waren dann ein Lastenheft für ein einheitliches Lizenzmanagement, weil die Microsoft-Lizenzen müssen verwaltet werden. Und sie sind draufgekommen, dass man den Standardarbeitsplatz, also den, wie heißt der, Bundesclient mit Office, SAP und so weiter, vielleicht nicht als großen Big Deploy an alle Ministerien gleichzeitig machen sollte. Was sie auch gemacht haben ist, sie haben Geld in die ID Austria gesteckt, haben gesagt, wir implementieren einen vereinfachten Umstieg von der Handysignatur auf die ID Austria. Das hat ja super funktioniert. Und auch eine verbesserte Integration von meinem PostGap. Schauen wir uns das auch kurz an. Implementierung eines vereinfachten Umstiegs, ja. Es ist alles vereinfachter Umstieg. Und natürlich auch der Herr Turski ist gescheitert vor laufender Kamera. Das war auch sehr schön. Schaut es euch an. Und es gab natürlich auch die verbesserte Integration in den meinen Postkorb. Das ist ein wunderschönes Dark Pattern. Der meine Postkorb oben hat immer das rote Rufzeichen oben, dass man eine neue Nachricht hat, auch wenn man den meinen Postkorb noch gar nicht aktiviert hat. Dafür haben wir Steuergelder rausgeschmissen. Es gab dann noch weitere Ausfälle. Die Android-App hat mit durch ein Update einmal nicht funktioniert. Aber das ist alles kein Problem, weil im aktuellen Regierungsprogramm steht drinnen, dass wir bis 2030 haben alle Österreicherinnen und Österreicher eine ID Austria. Apropos ID Austria, der Herr Turski hat gesagt, das digitale Amt wird aktualisiert und re-gelauncht. Das war im Mai 2023. Ja, im November 2024 hat er dann gesagt, nein, ich versuche lieber Bürgermeister zu werden und hat das Ganze an die Frau Plackholm weitergegeben. Und die Frau Plackholm hat das dann natürlich volé an den Herrn Bröll weitergegeben, der das jetzt für nächstes Jahr verspricht. Schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal, ob die neue Version zuerst kommt. Weil wir brauchen eine neue ab, weil die neue EU-Vorgaben das anders vorsehen. Im Regierungsprogramm steht eben drinnen, wir sollen alle Ausweise, alle Geburtsurkunden etc. im System haben. Zum Beispiel in Wien sind wir jetzt ganz fortschrittlich, wir können die E-Ausweis-App nicht verwenden, um uns im Wahldings anzumelden. Warum auch immer. Wir führen jetzt auch einheitliche zentrale Datenbanken für Gesundheitsdaten und zentrale Datenbanken für Urkunden, Geburtsurkunden etc. ein. Das Problem mit zentralen Datenbanken, dass die ein schönes Angriffsziel sind, ist das eine. Und es gibt dann auch noch einen historischen Hintergrund. So zentrale Datenbanken können auch negativ verwendet werden. Wie viel habe ich noch? 2 Minuten? 3? 2? Boah, sensationell. Ich kann noch mein Lieblingsthema unterbringen. Wenn wir über die ID Austria sprechen, müssen wir auch über die Infrastruktur dahinter sprechen. Wer macht die Infrastruktur hinter der ID Austria? Die A-Trust. Hurra! Das Schöne in Österreich ist, wir können in das Firmenbuchregister hineinschauen. Wir können uns die Jahresberichte und die Unterlagen aus den Geschäftsführungstreffen herunterladen. Da gab es 2022 im Juni ein Treffen der Geschäftsführung. Im August gab es das Treffen. Wir haben doch im Juni unseren Firmenwortlaut auf A-Trust GmbH geändert. Ja, das war nicht so eine gute Idee, weil aufgrund von technischen und regulatorischen Notwendigkeiten müssen wir wieder zurück auf den alten Firmenwortlaut, sonst ändern uns die Leute die Zertifikate nicht, die RUT-Zertifikate. Das heißt, die Geschäftsführung wurde beauftragt, den Namen wieder zurückzudrehen. Dann wurden die Zertifikate geändert. Und jetzt mittlerweile heißen sie wieder A-Trust GmbH. Und nicht mehr A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH. Die A-Trust, das ist jetzt ganz aktuell, liebe Salazaria, danke noch einmal für den Link. Es erfreut mich so sehr. Die A-Trust und die Registrierkassen. Auch schon mitbekommen? Registrierkassen brauchen den Chip, den das Finanzamt freischaltet. Der Chip kommt oft von der A-Trust, die eben der Wirtschaftskammer und der Raiffeisenbank International gehört. Das ist die, die noch immer in Russland Geschäfte machen. Nur so als Erinnerung. Kassenchip brauchen eine Herstellerbescheinigung. Die A-Trust hat gesagt, die Bescheinigung für den Kartentyp Arcos ID 2.1 gibt es ab 7. Juni nicht mehr, diesen Jahres. Ja? Was, ne? 20.000 österreichische Unternehmen haben bald keine gültige Registrierkasse mehr. Die A-Trust meint, ja, also vielleicht, wenn wir Glück haben, haben wir bis Mitte 2025 dann Ersatzchips. Also das ist ungefähr so knapp wie Exchange On-Premises. Da kommt auch die neue Version so 2 Wochen, bevor die alte out of support geht. Und die WKO hat dann noch Aussendung gemacht, ja, die verwendeten Infineon-Chips haben eine Sicherheitslücke, deswegen haben wir die jetzt nicht mehr, die Trust-Dings nicht mehr verlängert. Viel Spaß. Das Finanzministerium hat schon gesagt, na, da finden wir eine Lösung, das kriegen wir eine österreichische Lösung schon hin. Ja. Und damit bin ich jetzt schon fast am Ende, ich habe es wirklich geschafft. Das habe ich mir vom letzten Jahr. Gibt es von mir Empfehlungen? Ja, und das sind jetzt zum Teil dieselben Folien wie letztes Jahr. Wir brauchen besseren Journalismus, wir brauchen besseren IT-Journalismus, wir brauchen mehr IT-Wissen im Journalismus, weil damit verstehen dann vielleicht auch irgendwann einmal die Politikerinnen und Politiker mehr. Wir brauchen nicht die digitale Grundbildung in den Schulen. Ja, da brauchen wir sie auch, aber wir brauchen sie in den Ministerien, wir brauchen sie in den Gemeinden, wir brauchen sie in den Städten, wir brauchen sie in der gesamten Behördenwelt, leider. Weil es gibt Menschen, die jünger sind als ich und weniger Ahnung haben von IT, was erschreckend ist. Ich habe nicht viel Ahnung. Wir brauchen Inhousing statt Beratertreppe. Wir haben das Thema öfter gehabt. Die externen Consultants sind dann die Backups wieder eingespielt haben. Excel, Ceterum Censeo. Wir haben auch 2025, das ist dieselbe Folie wie vor 2 Jahren. Wir haben weiterhin bundesweite Mangelberufe im IT-Bereich. Wir haben mehr Anwärterinnen auf Studienplätze für dieselbe Anzahl von Studienplätzen wie vor 2 Jahren. Es sind 670 Studienplätze, genauso viele wie vor 2 Jahren an der TU Wien. Ich habe jetzt nichts für die Grazer, aber die müssen erst einmal ihr VPN in den Griff kriegen. Und damit bin ich fertig. Ich bin nur 2 Minuten drüber und sage vielen, vielen herzlichen Dank. Also wenn ihr noch eine Stunde habt, ich habe ungefähr noch 60 Slides. Es waren jetzt in Summe 207 mit Backups. Jo, also damit bin ich einmal für die Technik fertig. Falls ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt oder so, kommt's runter. Nein. Ich meine, ich habe dann der Sepp, ne? Zuständig für Entbürokratisierung. www.bürokratieabbau.at. Ich meine, abgesehen davon, dass es keine GVAT-Adresse ist, was ich sensationell gut finde, weil GVAT, du weißt sofort, ist es eine offizielle Seite oder nicht. Versucht in Deutschland, das RIS zu finden. Es ist unmöglich. Ja? Bürokratieabbau.at. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich höre jetzt auf, weil wir wollen alle nach Hause und ein Bier trinken. Schönen Abend.